Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Kolpingstunde. Ja, jetzt beginnt ja so langsam wieder die Zeit, in der wir es uns gerne in unseren eigenen vier Wänden gemütlich machen. Und dabei erinnern wir uns vielleicht auch wehmütig an unseren vergangenen Urlaub, wo es so richtig schön warm war und wir die meiste Zeit draußen waren. Und einfach nur Spaß gehabt haben, so wie zum Beispiel in den Zeltlagern der Kolpingjugend. Was da heuer geboten war und was generell das Besondere an den Zeltlagern der Kolpingjugend ist, darüber spreche ich heute in der Kolpingstunde mit Paula Gehrmeier und Johannes Holzner. Beide gehören zur Kolpingjugend in Waging am See. Paula und Johannes, herzlich willkommen hier bei uns in der Kolpingstunde. Paula, was fällt dir denn als erstes ein, wenn du an dein Zeltlager in diesem Sommer denkst? Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Also der erste Gedanke fällt natürlich auf das Zusammensein von den Kindern, vom Team, wie alles miteinander doch immer wieder funktioniert. Dieses Jahr war tatsächlich schon mein drittes Jahr als Leiter. Dadurch war viel mehr Routine drin, das habe ich auf jeden Fall bemerkt. Und einfach das trotzdem, obwohl man doch immer älter wird, einfach das, der Spiel und Spaß und das mit die Kinder und nicht diese Überfunktionsleiterperson ist, sondern einfach mit die Kinder spielt, mit die Kinder zusammen ist.
Johannes, was ist so dein erster Gedanke, wenn du jetzt an das letzte Lager zurückdenkst?
Ich bin sehr wehmütig. Also es ist einfach immer so eine schöne Zeit und man plant was, man organisiert was, man macht sich voll viel Gedanken und man meint, es ist viel Arbeit, aber irgendwie ist es einfach so was Schönes. Man muss zwar auf so viel verzichten, aber die Zeit, wo man da verbringt mit den Kindern, ist so intensiv. Man hat total wenig Schlaf, man muss so viel zurückstecken, einmal seine Bedürfnisse, die man zurückfahren muss. Aber es ist so ein intensiver Urlaub, weil man so weg ist von dem alltäglichen Leben und deswegen ist es einfach immer narrisch und deswegen denke ich total gern zurück, weil es einfach immer so eine Zeit ist, wo man so richtig in einer anderen Welt lebt.
Irgendwann hat es bei euch ja mal angefangen, dass ihr mitfahrt auf die Zeltlager der Kolpingjugend. Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr zum allerersten Mal auf einem Zeltlager mit dabei wart? Paula, wie war das bei dir?
Das erste Mal war ich als Teilnehmer dabei. Das war 2012, soweit ich weiß. Damals war die Grenze bei 11 Jahren, also war es tatsächlich das erste Jahr. Ich bin durch Freunde auf das Lager auf jeden Fall gekommen, hab dann aber nicht so viel Leute kennen und es war einfach wahnsinnig aufregend, weil es was Neues war, man war jung und ja, das ist schon, da ist die Wehmütigkeit schon ein Teil dabei, weil das Teilnehmerleben doch anders ist.
Johannes, wie war es bei dir? Wie bist du aufmerksam geworden, dass es bei der Kolpingjugend Zeltlager gibt?
Bei mir ist mein Bruder damals schon als Leiter mitgefahren, als Lagerleitung, also der hat mich eigentlich erst dazu gebracht, dass ich damals als Teilnehmer mitfahre. Ich bin nur 2 Jahre als Teilnehmer mitgefahren, weil ich dann anderweitig im Sport sehr eingespannt war und dann nicht mehr teilnehmen habe können, bin dann aber irgendwann mal wieder quasi zurückgekommen und gefragt worden, ob ich nicht als Leiter mitfahren mag. Und deswegen war ich die Zeit zwischen meinem ersten Teilnehmerjahr und dann, wo ich Gruppenleiter geworden bin, sind viele Jahre vergangen. Und es fühlt sich jetzt komplett anders da aus, wie man sich damals als Kind noch vorgestellt hat. Also dadurch, dass eben so eine Riesenzeit zwischendrin ist, war das wieder total neue Erfahrung.
Also wer mitfährt ins Zeltlager der Kolpingjugend, der hat auf jeden Fall eine tolle Zeit. Was da jedes Jahr geboten ist, darüber sprechen wir gleich weiter, hier bei uns in der Kolpingstunde im Münchner Kirchenradio.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.
Wir sprechen heute in der Kolpingstunde über die Zeltlager der Kolpingjugend. Meine Gäste sind Paula Gehrmeier und Johannes Holzner von der Kolpingjugend in Waging am See. Johannes, 5-mal warst du jetzt schon als Leiter beim Zeltlager dabei. Wieso machst du denn das immer wieder? Was ist da so toll, dass du nicht Nein sagen kannst?
Das total Schöne ist, dass man wie in so einer, man muss sich vorstellen, wie so eine Blase, wo man lebt. Das ist eine Parallelwelt. Man tritt da ein, man hat schon mal die Hemmschwelle, man fährt erst einmal hin, kommt an, muss das Auto stehen lassen und geht dann zu Fuß über den Forstweg ein paar 100 Meter mit in den Wald rein. Es fängt an, dass man gar keinen Handyempfang dann mehr hat. Deswegen ist ja gar keine Frage, dass man das Handy irgendwie da lässt, weil man es sowieso nicht brauchen kann, weil es ja nicht funktionieren würde. Man hat keinen Strom und es ist einfach so, schon mit der Eintritt überhaupt dahin, ist so, okay, da ist jetzt eine Pforte. Bei uns ist es so, wir lassen zum Beispiel die Eltern gar nicht mehr mit ins Lager rein, sondern sie gehen die Kinder ab und dann ist wirklich abgeschlossen. Dann ist elternfreie Zeit. Da merkt man so richtig, das ist so, jetzt sind sie da und dann ist einfach eine andere Welt. Ohne Strom, man hat kein fließendes, warmes Wasser. Immerhin, wir haben Dixi-Klos, wir haben ein kleines Waschhäuschen, da gibt es aber nur eben Kaltwasser fließend, außer mal die Sonne hat den Schlauch von der Wasserleitung erwärmt, dann gibt es tatsächlich auch mal warmes Wasser. Man hat kein eigenes Zimmer, man hat kein weiches Bett, man hat immer Wurzeln unterm Rücken zum Schlafen, man hat total kurze Nächte. Das ist alles, wo man was eben eigentlich meint, das sind Bedürfnisse, die man braucht, aber die man zurückschrauben kann. Und das macht aber das wieder besonders, weil jeder das, also wenn man es als Leid bezeichnen darf, erfährt. Und somit hat man was Gemeinsames, was einen verbindet. Und man ist so abgeschottet von der Welt, was draußen passiert. Und das macht es irgendwie so besonders. Ich weiß, als Teilnehmer, ich bin heimgekommen von einem Zeltlager und habe gefragt, ja und, was gibt es so Neues, was ist in der Woche passiert? Und dann erzählen die, dass bei uns im Dorf ein Haus explodiert ist. Und das ist so das Paradebeispiel, draußen könnte die Welt untergehen und man ist so einfach weg. Ein bisschen an Kontakt müssen wir haben, natürlich als Leiter in die Außenwelt, wenn wir schauen müssen, ja, wie ist es, wie wird das Wetter, also auf was muss man aufpassen, kommt ein Gewitter oder sowas, sowas muss man schon mitkriegen oder auch erreichbar sein, wenn irgendwelche Notfälle sind, aber man ist einfach komplett abgeschottet. Und das noch Besondere, was das Ganze ausmacht, ist, da gibt es so viele Kinder, die zu Hause vielleicht keine Freunde oder schwierig dann sie in ihrem sozialen Umfeld zu behaupten und die sind einfach mal in einem neuen Umfeld und lernen neue Leute kennen und da wachsen so viele aus sich heraus und entwickeln neue Freundschaften und es ist also nett, weil die Jüngsten sind zumindest bei uns im Zeltlager 10, die Ältesten 15, manche nehmen noch Jüngere mit oder eher ein bisschen Ältere mit, aber es funktioniert so gut, dass ein kleines 10-jähriges Mädchen mit einem großen 15-Jährigen auf einmal was zusammen macht und die zusammenhelfen. Und das da dann im normalen Alltag irgendwie nicht so wirklich unbedingt auf Anhieb funktionieren ohne Hemmschwelle. Und das ist das Schöne, weil da so Konstellationen zusammenkommen und so eine, ja, Energie einfach entsteht, die im täglichen Leben erst einmal unmöglich scheint.
Und es entstehen, wie du sagst, ja diese ungewöhnlichen Gemeinschaftserlebnisse, die du im Alltag so einfach nie hast.
Ich erzähle immer ganz gerne das Beispiel. Bei uns gibt es einmal in der Woche, so in der Mitte, es ist so, gibt es so Wasserolympiade, nennen wir das. Das sind so Stationen, wo man halt eigentlich die Intention ist, dass die Kinder nass werden, direkt am Bach. Und am Ende entwickelt sich immer so eine Wasserschlacht und da steht ein kleines Mädchen, 10-jährig, und schüttet einem 15-jährigen Junge einen Eimer Wasser drüber. Und da ist eine Viertelstunde lang ist da totale Eskalation und die spielen einfach nur mit einem Eimer Wasser. Und wenn du heute zu Jugendlichen oder Kindern hingehst und sagst, hey, du habt einen Eimer Wasser, spritz einmal. Die schauen die an und sagen, hm. Und in dem Zeltlagerumfeld funktioniert das einfach und das ist das Schöne.
Paul, jetzt hat der Johannes schon ein paar Sachen so angesprochen, was so konstituierend sozusagen für ein Zeltlager ist. Und was mich als Vater natürlich immer freut, ist, dass der Johannes gesagt hat, da gibt es gar keinen Handyempfang mehr. Ist es wirklich auch eine smartphonefreie Zeit, so ein Zeltlager?
Also auf jeden Fall. Dadurch, dass einfach schon die Chance gar nicht gegeben ist, dass man überhaupt irgendwas mit dem Smartphone machen könnte, braucht man es auch eigentlich gar nicht. Also am Anfang sind die Kinder nur so, vor allem die Älteren, die 15-Jährigen, jetzt müssen sie ein Handy abgeben und die Zeit ist so schwierig ohne Handy. Aber man merkt tatsächlich meistens schon nach dem ersten Tag, dass dann kommen Kinder auf einen zu, sie brauchen es gar nicht. Und das sagen die von sich aus. Und das ist immer ganz schön dann zum Singen. Also wie gesagt, wir Leiter sind nicht ganz weg von dem Thema, obwohl Gruppenleiter doch da tatsächlich wie die Kinder ohne Handy verbringen. Und dann fängt schon bei Sachen an wie mit der Uhrzeit. Man schaut einfach schnell aufs Handy, wie viel Uhr es ist. Und das hat man nicht. Also das Zeitgefühl ist auch ein ganz anderes, weil man lebt einfach in dem Moment. Man schaut, was passiert. Wir haben so einen großen Gong, der wird immer geschlagen. Und dann wissen die Kinder, okay, jetzt versammeln wir uns, jetzt geht's weiter. Aber ansonsten.
Man richtet sich eigentlich nicht nach der Uhr, sondern nach dem Sonnenstand und nach dem Wetter.
Also, das ist ganz faszinierend und das ist auf jeden Fall was Zeltlager ausmacht: dieses Zeitlose, dieses im Moment Leben.
Ihr beide seid als Gruppenleiter dabei gewesen im Traunsteiner Zeltlager. Was würdet ihr sagen? Gibt es da eine besondere Sache, die es vielleicht anderswo nicht so gibt, Paula?
Da fallen mir jetzt ganz spontan einfach die Leitsachburger ein. Wir haben immer eine Beachparty und da werden bei uns immer so. Das ist Tradition, das ist schon immer so, also das kenne ich als Teilnehmer schon. Da werden einfach Burger gegrillt und zusammen unten an der Leitsache, also an dem Fluss, Biertischgarnituren aufgebaut und dann zusammen gegessen. Das ist einfach immer wahnsinnig verbunden und einfach, weil die Kinder, natürlich, die wissen das mittlerweile auch schon. Dann kennt man jemanden, der schon dabei war und die das dann erzählen. Und das ist auch so ein Gemeinschaftserlebnis, worauf man erwartet, weil es immer am Ende der Woche ist.
Also ich glaube, insgesamt muss man sagen, das Zeltlager an sich steht ja die ganzen Sommerferien lang. Da steht ja ein ganzes Zeltdorf und da wechseln ja verschiedene Zeltlager durch von Kolping eben. Und ich glaube, da macht das Traunsteiner Zeltlager im Vergleich zu den anderen aus, dass wir erstens viel mehr Kinder mitnehmen. Also die anderen Zeltlager sind ein bisschen kleiner, die was an dem gleichen Ort sind in den Sommerferien. Aber ansonsten, ich glaube, so vom Grundaufbau her sind wir alle sehr ähnlich. Wir haben andere Charaktere in den verschiedenen Gruppen, auch in den Leiterpositionen. Dadurch entstehen andere Sachen, aber im Grunde genommen vom Grundaufbau her sind alle Kolping-Zeltlager, die da an der Leitsach in den Sommerferien sind, relativ ähnlich. Aber das komplette Kolping-Zeltlager unterscheidet sich sehr, glaube ich, von vielen anderen Zeltlagern, die man so von anderen Organisationen oder so kennt.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.
Leben in der Blase, in einer ganz eigenen Welt, das ist das Faszinierende an den Zeltlagern der Kolping-Jugend. Das sagen jedenfalls Paula Germeyer und Johannes Holzner von der Kolping-Jugend in Waging am See. Beide sind erfahrene Gruppenleiter, die das Lagerleben aus dem FF kennen. Paula, was muss man denn überhaupt können, wenn man als Gruppenleiter mitfährt? Gibt es dafür so eine Art Ausbildung?
Also von der Kolping-Jugend zum Beispiel werden ja immer so Gruppenleiterkurse angeboten. Klar, das werden ja von ganz vielen anderen katholischen, kirchlichen Jugenden angeboten. Dieser Gruppenleiterkurs ist eine Woche und dann mit einem Nacharbeitswochenende quasi, wo man nochmal das ganze Revue passieren lässt, was man da lernt. Ja, da lernt man einfach ganz viel verschiedene Inhalte, wie sexuelle Prävention, wie geht man um, wenn einfach ganz viele verschiedene Fälle und Qualifikationen, die durchaus sinnvoll sind, zu erlernen. Und das ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist eigentlich, dass man mindestens 16 Jahre alt ist, dass man einfach ein bisschen Abstand zu den Kindern auch hat und eigentlich eben ein Pausejahr auch einlegt. Also nicht, dass man mit 15 Teilnehmer ist und mit 16 dann schon Gruppenleiter, weil man einfach dann zu nah an die Kinder ist, wenn man selber davor schon Teilnehmer war und vielleicht auch eben nur andere Teilnehmer kennt und die waren dann so, oh, jetzt ist der Gruppenleiter, das ist immer dann einfach eine Umstellung auf jeden Fall, wo man sich ja einlassen muss.
Der Johannes hat vorhin schon gesagt, muss ich natürlich dann auch ein bisschen zurücknehmen als Gruppenleiter. Das ist schon anders wie früher als Teilnehmer. Aber was würdest du dennoch sagen, wo hat denn auch ein Gruppenleiter Spaß, Freude im Zeltlager?
Also auf jeden Fall das Team untereinander. Wenn es funktioniert, ist da, wie sagt man, eine Fetzen-Gaudi auf jeden Fall. Und auch mit den Kindern natürlich. Man merkt es, wenn die Kinder Spaß haben, wenn die Kinder lachen, wenn die Kinder einfach aus sich rauskommen und das genießen, was man selber davor erarbeitet hat, was man selber geplant hat, wo vielleicht der Pfui-Arbeit dahinter gesteckt ist oder auch in dem Moment steckt, da freut man sich einfach selber. Also ich merke das immer wieder, wenn man zum Beispiel eine Gruselnacht plant oder irgendwas, was vielleicht chaotisch ist und wo man sich selber denkt, oh Gott, wie soll das funktionieren? Kann alles schief gehen und wenn das Wetter nicht passt und dann letztendlich denkt man sich, oh, jetzt ist die Hälfte schiefgegangen und keine Ahnung, die Kinder haben trotzdem so einen Spaß dabei, dann ist selber für einen das Glücksgefühl nur mal her, finde ich, persönlich, weil es einfach, weil man die Reaktion von den Kindern sieht und das, was man selber geleistet hat und das Ganze zusammen ist dann einfach ein Hoch der Gefühle.
Johannes, Gruppenleiter ist nicht gleich Gruppenleiter bei euch auf dem Zeltlager. Es gibt diejenigen, die sind angedockt quasi an die Kinder, ganz klassisch sozusagen. Und es gibt aber noch diejenigen mit Spezialaufgaben. Vielleicht können wir das noch erklären. Wie funktioniert das bei euch genau?
Die Kinder sind eingeteilt in verschiedene Zeltgruppen und jede Zeltgruppe hat ihren eigenen Gruppenleiter. Also die sind wirklich, die haben einen Gruppennamen meistens und die wachsen richtig zusammen. Das ist so die erste Bezugsperson für die Kinder, wenn es irgendwelche kleine Probleme gibt, wenn sie was brauchen. In meisten Fällen schlaft der Gruppenleiter auch wirklich mit denen im Zelt. Deswegen hat man eigentlich da eine sehr enge Bindung zu den Kindern. Und auf der anderen Seite hat man dann noch Leiter, die eigentlich für alles drumherum sorgen, dass alles drumherum läuft. Das heißt, wir haben 1 bis 2 Personen, die sich darum kümmern, dass alle Zelte immer wasserdicht, regendicht sind, dass das Lagerfeuer brennt, dass die Wäscheleine aufgespannt ist. Dann gibt es Leute, die was dafür zuständig sind, dass wir haben da ein Zelt, wo gekocht wird, also mit zwei Gasherdplatten und einem Bräter, wo wir für, wir haben 65 Kinder plus 20 Leiter, für knapp 80 Leute oder gut 80 Leute da eine Woche lang kochen muss. Die Kinder helfen natürlich mit, aber die das Ganze organisieren, wann kauft man was ein, wann kocht man was, dass alle rechtzeitig zum Essen fertig sind, dass es genug überhaupt zum Essen gibt. Dann gibt es welche, die was zuständig sind, ja, so mehr oder minder so Springer, also die kaufen wir mehr ein, die sind bei Aktionen dabei, wo man die Kinder bespaßt, die spielen Spiele mit. Und dann gibt es noch die Lagerleitung, die was wirklich es sind meistens zwei, die als Kopf da stehen, die das ganze Verwaltungstechnische, das ganze Organisatorische machen, die ganzen Versicherungsangelegenheiten machen, die ganzen Kalkulationen und so. Und wir haben eigentlich in jedem Zeltlager auch einen dabei, der für das Geistliche ein bisschen zuständig ist. Also der einerseits Heimwehkinder ein bisschen betreut, aber der einfach dafür zuständig ist, für alle da zu sein. Wenn jemand reden mag, nicht unbedingt mit dem einen Gruppenleiter, sondern einfach mal mit wem anders da, der sich einfach Zeit nimmt, der alle Zeit einfach frei ist von jeglichen Pflichten und einfach für die Leute da ist. Oft einmal ist es auch ein hauptamtlicher Seelsorger, das heißt, da ist einmal ein Erwachsener dabei. Das, was aber auch meistens total lockere, nette Menschen sind und das total gut funktioniert.
Beschreib doch mal, wie so ein klassischer Tag im Zeltlager abläuft. Wann geht's raus aus den Schlafsäcken?
Das ist jetzt relativ, weil also es gibt ja ein gewisses Banner, das über die Nacht hängt. Das ist ein Spiel, da können von außen Leute können dieses Banner klauen und da haben die Kinder Bannerwache. Das heißt, wenn es blöd läuft, kann der Tag schon um 1 in der Nacht beginnen, weil man da die erste Bannerwache hat. Das heißt, man ist wach, man schaut ein bisschen, sucht Bannerklauer. Das heißt, da kann der Tag anfangen. Ansonsten fängt der Tag um ja, so 7:15 an mit den Ersten. Das ist ganz witzig. Ich bin zum Beispiel bei uns auch Morgensportbeauftragte. Das heißt, bevor überhaupt eigentlich alle aufstehen müssen, gibt es freiwillig für jeden Morgensport. Das heißt, der erste Wegschlag ist um 7:15, wo die Kinder freiwillig Morgensport machen können. Und dann geht es eigentlich los mit meinem Morgenlob. Das ist auch, glaube ich, in allen Zeltlagern der Kolpingjugend gleich. Was danach folgt, ist ein Frühstück. Das sind ja Kinder eingeteilt, eben zusammen das Frühstück herrichten. Und nach dem Frühstück geht es dann eigentlich schon los immer mit irgendeiner Aktion. Bis es dann Mittagessen gibt, wo auch wieder die Kinder ein bisschen mithelfen müssen. Danach haben wir einen kleineren Block, wo auch wieder Aktionen, Spiele, andere Sachen sind. Dann gibt es auch noch mal einen zwischendurch so Snack, Kuchen, Obst und so. Hat man noch mal einen kleinen Block, wo man Aktionen einbinden kann und dann gemeinsam wieder Abendessen. Und zum Schluss haben wir meistens nur so Lagerfeuerabend, wo man ein großes Lagerfeuer am Bach macht und einfach gemütlich zusammensitzt oder eben am Lagerfeuer singt. Und am Ende gibt es immer noch einen Tagesabschluss, das ist dann auch wieder ein Abendlob, wo man so ein bisschen um das Gemeinschaftsgefühl spricht, wo man ja so ein bisschen das verdeutlicht, die Situation, in der wir gerade alle sind und inwieweit da so eine Gemeinschaft entsteht und warum wir das gerade so erleben und wie uns das verändert und wo man halt so ein bisschen über eben so tiefere Themen einfach einmal ein bisschen sprechen.
Das heißt, man könnte schon sagen, dass der Glaube schon fester Bestandteil des Lagerlebens ist.
Genau. Es gibt auch einmal in der Woche einen Gottesdienst, der dann ein bisschen länger dauert, wo man das nochmal ein bisschen intensiviert.
Um nochmal auf das Banner zurückzukommen, da gibt es feste Bannerklau-Regeln. Habe ich auf eurer Homepage gelesen, für das Zeltlager, da legt ihr höchsten Wert darauf.
Es gibt tatsächlich, also Bannerklauen kennen mehrere, das kennen auch die Pfadfinder zum Beispiel, aber es gibt immer andere Regeln. Bei uns ist es so, da hängt ein Banner durch die ganze Nacht durch und zu diesen Zeiten kann theoretisch jeder, also auch du kannst kommen und das Banner klauen. Es gibt einen gewissen Bereich, in dem die Kinder die ganze Nacht wach sein dürfen und suchen. Das heißt, die Kinder sind eingeteilt in Suchtrupps. Es gibt verschiedene Schichten, in denen die Kinder suchen. Und in diesem gewissen Bereich dürfen die Kinder nach Bannerklauern Ausschau halten. Wenn sie jetzt einen sehen, können sie den anleuchten und sagen, Bannerklauer erwischt. Dann ist der quasi raus und darf für die ganze Nacht nicht mehr versuchen, das Banner zu klauen. Warum kommen überhaupt Bannerklauer? Wenn man das Banner klaut, wird man in der Früh eingeladen zum Frühstück und wird von uns bedient. Man kriegt quasi Müsli, Brot mit Marmelade und Kava oder sowas oder Tee und wird eingeladen. Aber an sich ist eigentlich so die Intention, weil es halt einfach total spannend ist, für Außenstehende ja, da einzudringen und auf geheime Mission einfach mal Banner zu klauen. Wenn man erwischt wird, wenn man angeleuchtet und sagt, Banner klar erwischt, dann ist es vorbei. Außer man hat das Banner schon abgeschnitten im Lager und in der Hand, dann ist es die einzige Möglichkeit, dass man den Bannerklauer noch erwischt, indem man ihn wirklich berührt und fängt und das Banner nimmt. Und wenn man das Banner hat, dann muss derjenige, der das quasi geklaut hat, noch aus dem Lagerbereich rauslaufen und erst dann hat er es wirklich geschafft, das Banner zu klauen. Dann wird es wieder zurückgeholt, wird wieder aufgehängt und das Bannerwache geht eigentlich weiter. Und für die Kinder ist es natürlich das Höchste, also das ist unterschiedlich in manchen Zeltlagern, sonst suchen sie gruppenweise, also zeltgruppenweise. Bei uns ist es so, da wird jeden Abend gelost. Das heißt, die Kinder kennen sie in der ersten Nacht zum Beispiel noch gar nicht da und müssen dann mit anderen Kindern, die sie eben noch nicht kennen, zu zweit durch den dunklen Wald irren, der Hoffnung, dass da jemand liegt oder auch nicht in der Hoffnung, weil man vielleicht Angst hat, wer da kommt. Manche kommen da wirklich in Bundeswehr-Tarnanzug, professionell gekleidet, andere kommen in Warnwesten und versuchen quasi die Challenge, dass sie ganz auffällig, unauffällig das Banner klauen. Und die Kinder freuen sich einfach auf die Zeit der Bannerwache zum Halten.
Okay, das Banner bewachen gehört also zu den Top-Highlights im Zeltlager. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, sind die Schwierigkeiten, die es im Lager auch mal geben kann. Tagelanger Regen zum Beispiel oder Heimweh oder durchaus schlimme Verletzungen. Wie ihr damit umgeht, das erzählt ihr uns in wenigen Minuten hier bei uns in der Kolpingstunde im Münchner Kirchenradio.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.
Willkommen zurück in der Kolpingstunde. Wir ignorieren heute einfach nochmal den Herbst und schauen zurück auf Sommersonne-Zeltlager. Paula Gehrmeier und Johannes Holzner von der Kolping-Jugend in Waging am See blicken mit uns auf die heurige Lagerzeit zurück. Beide sind überzeugte Gruppenleiter, die ohne Zeltlager wahrscheinlich gar nicht mehr leben könnten. Paula, Sommersonne habe ich gerade gesagt, aber was macht ihr denn, wenn es mal so richtig durchregnet?
Die erste Lösung ist natürlich bei uns I'm Singing in the Rain. Das ist einfach so ein Spiel, da stellen sich alle im Kreis im Regen draußen auf und dann wird ein sogenannter Regentanzspiel wird durchgeführt. Bei uns ist da der Johannes Spezialist dafür tatsächlich. Die Kinder haben da immer eine Freude an dem Tanz, obwohl es im Regen ist, jeder wird nass, es ist, der Boden ist spatzig, es ist eigentlich das, was man zu Hause nicht machen würde. So. Und wenn es dann wirklich weiter regnet, haben wir große Zelte, große Gruppenzelte, wo sich dann alle versammeln können, wo dann Großgruppenspiele gespielt werden können. Natürlich sind unsere Tage auch immer so geplant, so ungefähr, dass man verschiedene Aktionen, die auch drinnen im Zelt durchgeführt werden können, vorgeschoben werden. Dann werden Aktionen auf andere Tage verlegt. Zum Beispiel haben wir immer so Workshops, die könnte man sonst auch drinnen durchführen eben. Also es gibt schon einen Notfallplan, aber sobald es nur tröpfelt oder so, schauen wir eigentlich immer, dass wir irgendwie die Aktionen so durchführen können, wie es geplant ist.
Manchmal gibt es so Schockmomente auf dem Zeltlager. Mein jüngster Sohn hat sich dieses Jahr zum Beispiel fast den kleinen Finger in der Brotmaschine abgeschnitten, wurde gerade noch gut genäht im Krankenhaus. Wie ist es für euch als Gruppenleiter? Gab es da schon mal so einen Schockmoment, wo ihr schon mal tief durchatmen musstet und so ein Stoßgebet zum Himmel geschickt habt?
Ich glaube, das gibt es immer wieder. Also schon in meinem ersten Leiterjahr hat sich ein Kind im Stacheldraht verfangen und dann hat die Feuerwehr im Endeffekt kommen müssen und nicht rausschneiden, weil er nicht mehr rauskommen ist. Das ist so total surreal, so Situationen. Oder Kinder haben Heimweh und lassen sich irgendwie gar nicht davon abbringen, dass sie noch bleiben wollen oder so. Das gibt es immer wieder. Aber ich glaube, alle Leiter sind da mittlerweile schon so erfahren. Oder also es gibt in jedem Zeltlager Leiter, die einfach erfahren sind und die Situation im Griff haben. Und deswegen ist es eigentlich gar kein Problem mehr, wenn es irgendwelche Zwischenfälle gibt, weil wir eben Leute haben, die sich auskennen, die was Rettungssanitäter sind. Und deswegen können wir eigentlich jede Situation meistern. Und es hat bisher immer ein gutes Ende gegeben. Auch bei dem Stacheldrahtzaun, der ist zwar abgeholt worden, am nächsten Tag ist er wieder mitgekommen und hat ganz normal mitgemacht.
Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt auch einen Gruppenleiter oder eine Gruppenleiterin, die so ein bisschen auf die Teilnehmer schaut, wie geht's denen? Vielleicht hat jemand Gesprächsbedarf wegen irgendeiner Sache. Ich glaube, ab 10 geht's los, habt ihr gesagt. Das ist ja schon noch so das Alter, wo Heimweh entstehen kann. Wie geht ihr damit um, Paula? Was macht ihr da, wenn das erkennbar ist, dass jemand jetzt eigentlich lieber doch wieder nach Hause fahren möchte?
Das ist jetzt ganz interessant, weil letztes Jahr war ich tatsächlich vor eine Challenge gestellt, weil ich die jüngsten Mädels gehabt habe und es war doch erst mein zweites Leiterjahr. Da hatten wir zum Beispiel auch 9-Jährige dabei als Ausnahme und man kennt niemanden, man ist alleine dabei und dann wird es natürlich schlimm erstmal. Man versucht als Gruppenleiter, natürlich hat man 5 Kinder und man versucht auf jeden Einzelnen einzugehen, was in dem Moment eher schwierig ist, weil wenn es eine Person gibt, wo man sich mehr darauf konzentrieren kann, da gibt es schon mal die ein oder andere schlaflose Nacht. Aber wichtig dabei, glaube ich, ist es, dass man den Kindern quasi zeigt, dass sie immer kommen können, immer auch zu jedem im Team kommen können, nicht nur zum eigenen Gruppenleiter, zum Beispiel eben zu dem geistlichen Betreuer auch oder auch zu allen anderen Gruppenleitern, zu allen anderen einfach im Team, dass jeder da ist. Und was meistens am besten hilft, ist natürlich Ablenkung. Man versucht, die Kinder mit reinzuziehen, wieder ins Geschehen mit reinzubringen, dass sie einfach vergessen, dass sie einfach wieder in dieser Blase quasi ankommen, im Zeltlager ankommen und merken, dass das zu Hause gerade einfach nicht so wichtig ist, dass das einfach jetzt ein anderer Moment ist. Und wenn es mal gar nicht geht, natürlich gibt es andere Lösungen, die wir aber immer zu vermeiden suchen, weil es einfach schade ist für die Kinder sowohl als auch für uns, wenn die Kinder nach Hause fahren oder weil es einfach Erfahrungen sind, die verloren gehen. Erfahrungen für uns, Erfahrungen für die Teilnehmer. Und deswegen findet man eigentlich immer eine relativ gute Lösung anderweitig.
Johannes, wie ist es dann, wenn es gegen Ende des Lagers geht, so letzter Tag? Ist da die Stimmung eher gedrückt oder so, dass es schon wieder vorbei ist? Wieso die Stimmung am letzten Tag? Das habe ich so in Erinnerung, dass es wirklich alle sagen, ah, schade, schon wieder zu Ende. Wir freuen uns schon wieder eigentlich aufs nächste Jahr. Wie ist es so am letzten Tag? Ich glaube, es ist immer eine ganz besondere Stimmung, oder?
Es ist tatsächlich eine ganz besondere Stimmung. Es kommt jetzt auf die Altersgruppe drauf an, die man betrachtet. Die Kleinen sind meistens, wenn sie wirklich tief eingetaucht sind in unser Lager, total traurig, sind ja wirklich entsetzt, dass es schon vorbei ist, weil sie irgendwie das Zeitgefühl verloren haben und dann merken, was, es ist jetzt schon vorbei. Die Älteren sind interessanterweise dann eher schon so, aha, ah, stimmt, wir sehen uns jetzt dann nicht mehr. Oh, wir müssen ja noch Kontakt knüpfen, Handynummern austauschen, Social Media Connections knüpfen, dass man quasi die Freundschaft aus dem Zeltlager wieder mit rausnimmt. Wenn man es dann fragt, wollen Sie ein längeres Lager, dann ist schon oft so, erster Moment ja, eigentlich cool, ja, aber andererseits passen diese 6-7 Tage eigentlich ideal, weil man so einen schönen Spannungsbogen einfach genau ziehen kann und es keinem mal langweilig wird, sondern eigentlich, das ist so genau die richtige Mischung, dass es für alle passt.
Und wie ist das, Paula? Es dürfen ja alle mit, das ist ja nicht gebunden an die Mitgliedschaft in der Kolpingjugend. Ist es so, dass nach einem Zeltlager dann vielleicht auch die Kolpingjugend plötzlich neue Mitglieder hat, dass welche sagen, ah ja, Kolpingjugend insgesamt, so gefällt mir jetzt so gut, ich habe vielleicht auch einiges drüber erfahren, da bleibe ich jetzt dabei. Gibt es sowas auch?
Es kann sein, glaube ich. Allerdings ist der Fokus bei uns im Zeltlager tatsächlich nicht das Kolping an sich, sondern irgendwie eher die Gemeinschaft und das Zeltlager ist irgendwie was komplett Separates. Also für viele, die im Zeltlager dabei sind, ist Zeltlager Kolping, aber das würde ich so per se nicht verbinden, auf jeden Fall.
Paula und Johannes, jetzt gehört ihr ja schon zu einer Altersgruppe, die man junge Erwachsene nennt, würde ich sagen. Und ihr fahrt eben als Gruppenleiter mit aufs Traunsteiner Zeltlager. Ihr hättet aber schon eine Alternative, denn ich glaube, heuer hat schon zum zweiten Mal ein Zeltlager für junge Erwachsene stattgefunden. Wieso gibt es das überhaupt, Johannes?
Das gibt es deswegen, weil auch wenn wir als Leiter mitfahren, dann ist es ja immer in einer anderen Position, als wir, wenn man als Teilnehmer mit dabei ist. Wenn man selber dabei ist, dann genießt man die Zeit wieder anders, weil man eben nicht im Hintergrund haben muss, okay, was muss ich jetzt noch machen, was gehört noch gemacht. Man verbringt eine schöne Zeit und der Ort, wo wir das Zeltlager haben, an der Leitzach im Irschenberg, das ist sowas Besonderes, das ist ein total geschichtsträchtiger Ort. Da sind schon, von uns gibt es Eltern, die was da schon damals als Kinder im Kolping-Zeltlager waren. Und deswegen ist es tatsächlich auch als Erwachsener total schön, da wieder anzukommen und irgendwie da mal einfach eine schöne Zeit zu verbringen, ohne dass man die, ich formuliere es als Verpflichtung hat, sich um die anderen zu kümmern, aber das ist keine Verpflichtung für uns, weil das für uns auch eine schöne Zeit ist, aber das sind einfach zwei unterschiedliche Positionen, wie du diese Zeit da im Lager erlebst. Und deswegen ist es auch für Erwachsene total schön, da auch wieder als Teilnehmer einzutauchen.
Das heißt, ihr beide könntet euch vorstellen, Paula, das auch mal auszuprobieren, oder?
Also meine Schwester war Lagerleitung im jungen Erwachsenen-Zeltlager und ich war als Bannerklauer dort. Es hat leider geregnet, deswegen konnten wir das Banner leider nicht klauen. Aber wir haben uns mit sehr vielen Leuten unterhalten. Es war auch interessant, es waren viele dabei, die so noch nie im Zeltlager waren, die durch Freunde, Bekannte da rein gerutscht sind quasi. Und es war wahnsinnig schön zu sehen, was da für eine Gemeinschaft entsteht, weil auch die handyfreie Zeit gilt. Es sind eigentlich dieselben Regeln wie in jedem anderen Zeltlager. Klar wird es angepasst ans Alter. Also es wurden Aktionen dieses Jahr wie Krimi-Dinner oder auch ein Escape Room, also wirklich aufwendigere Sachen auch durchgeführt, was auch wahnsinnig schön ist. Klar, es sind weniger Leute, aber man kann auch ganz anders planen, weil die Leute ja ganz anders mitwirken und selbstständig sind auch. Also auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, da selbst mitzufahren.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Wir haben Ihnen heute in der Kolpingstunde nochmal zumindest für eine Stunde den Sommer zurückgebracht. Paula Gehrmeier und Johannes Holzner von der Kolpingjugend in Waging am See haben mir dabei geholfen. Beide waren auch heuer wieder als Gruppenleiter bei einem Zeltlager der Kolpingjugend mit dabei. Johannes, ihr habt dann ja auch immer ein Nachtreffen. Sprecht ihr da auch schon übers nächste Jahr? Ist nach dem Zeltlager sozusagen vor dem Zeltlager?
Total. Also es geht eigentlich schon am Tag danach los, dass man ein bisschen über das nächste Jahr spricht. Wer könnte sich was vorstellen? Auch im Nachtreffen wird viel analysiert und viele Gespräche geführt, viel diskutiert. Also direkt nach dem Zeltlager schreibt man meistens ein bisschen zusammen, was hat gut funktioniert, was hat die Kinder getaugt. Also man macht wirklich so eine Reflexion auch mit den Kindern, mit seiner Gruppe und so und versucht dann danach zu analysieren, was hat dieses Jahr besser geklappt, was vielleicht einmal nicht so, warum hat es nicht geklappt, wie kann man das nächstes Jahr wieder anders machen. Also es ist definitiv so, dass es nach dem Zeltlager sofort wieder vor dem Zeltlager ist und dass man da, auch wenn wir uns privat treffen, wir Leiter und uns einfach unterhalten, dass das Zeltlager einfach uns das ganze Jahr irgendwie verbindet und wir immer wieder das ganze Jahr durch über das sprechen und überlegen, was kann man da machen oder wieder Ideen haben. Letztes Jahr sind wir als Leiter, als Gruppe segeln gegangen zum Beispiel. Eine ganze Woche lang mit so einem großen Lastenschiff. Da ist letztes Jahr dann eben die Idee gekommen, hey, wir könnten noch heuer, wenn wir schon segeln waren, als Thema Piraten nehmen. Und dadurch haben wir letztes Jahr, ein Jahr vor dem nächsten Zeltlager eigentlich schon die Thematik da ein bisschen weiter gesponnen und uns überlegt gehabt, hey, was da das passen. Und dadurch, dass wir selber die Segelerfahrung gemacht haben, haben wir viel den tieferen Bezug zu unserem Jahresthema, wie heuer eben Piraten bei unserem Zeltlager dranstehen, gehabt. Und deswegen ist es definitiv so, nach dem Zeltlager ist vor dem Zeltlager.
Dann sind wir schon gespannt aufs nächste Jahr im Traunsteiner Zeltlager. Wisst ihr beide schon, ob ihr mit dabei seid, Paula? Wie sieht es bei dir aus?
Also momentan ist der Plan auf jeden Fall, dass ich wieder dabei sein möchte und mir das auf jeden Fall eigentlich zeitlich auch so einrichten will, wie es jedes Jahr jetzt war. Man überlegt dann doch, vielleicht ist man doch irgendwie im Urlaub oder so. Aber eigentlich, wenn man da mal fest dabei ist, spannt man seine Pläne schon irgendwie um das Zeltlager rum, weil es einfach eine Erfahrung ist, die man irgendwie auch nicht auslassen will, wenn man sie einmal im Leben hat.
Und wird man dich wiedersehen im nächsten Jahr, Johannes?
Definitiv.
Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen, man kann sich dann irgendwann auch anmelden. Wann beginnt das so ungefähr?
Anfang des Jahres, immer so ab Februar beginnt es ein bisschen. Offiziell geht es dann natürlich über die normalen Kanäle raus. Also der jeweilige Bezirk, der für das Zeltlager eben auch zuständig ist, die machen dann eine Ausschreibung. Teilweise findet man eben Homepage-Seiten, wo man sich anmelden kann. Aber in den meisten Bezirken wird das wirklich kundgetan. Also man findet das überall, ab wann dann die Anmeldung stattfindet.
Und weitere Informationen dazu gibt es dann auch auf unserer Sendungs-Homepage. Paula und Johannes, darf mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute bei uns wart in der Kolpingstunde und uns so toll und lebendig Auskunft gegeben habt über die Zeltlager mit der Kolping-Jugend. Herzlichen Dank.
Gerne.
Danke.
Ja, und diese Sendung können Sie wie immer nachhören in unserem Podcast-Angebot auf münchner-kirchenradio.de. Die nächste Kolpingstunde gibt es am 31. Oktober. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Ich bin Paul Hasel. Ich wünsche uns allen eine gute Zeit.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde. Nachrichten.
Im Studio Simon Vornberger. Das Kolpingwerk im Diözesanverband München und Freising freut sich über die Einschätzung der Expertenkommission zum Polizeiaufgabengesetz. Unter anderem sehen es die Experten mit Sorge, dass Menschen aufgrund sogenannter drohender Gefahr nahezu grundlos überwacht werden dürften. Außerdem wird der leichtere Einsatz von DNA-Untersuchungen bemängelt. Beides Punkte, die zuvor auch ein Bündnis aus christlichen Vereinigungen, unter anderem der Kolping-Diözesanverband, am neuen Polizeiaufgabengesetz heftig kritisiert hatte. Das Bündnis erwartet nun, dass die CSU-Freie Wählerregierung die Empfehlungen der Experten umsetzt und das Polizeiaufgabengesetz gründlich überarbeitet. Die Kolpingsfamilie Oberschleißheim hat ihre Sommerfreizeit im Bayerischen Wald verbracht. 37 Kinder und Jugendliche und 11 Betreuer spielten und lachten eine Woche lang im Jugendhaus Kreiling. Mit Diakon Dieter Wirth wurde gekocht, im Schwimmbad wurde getobt und am Lagerfeuer gesungen und sich unterhalten. Dunkel wurde es dieses Jahr nicht nur bei der Nachtwanderung, sondern auch beim Dinner in the Dark. In einem völlig abgedunkelten Raum gab es ein Abendessen, das man nicht sehen konnte. So mussten die anderen Sinne umso mehr angestrengt werden. Ein tolles Erlebnis, das auch nach der Sommerfreizeit noch lange diskutiert wurde. Wer noch nie in Deutschland war, muss sich an das Land erst einmal gewöhnen. Die Kolping Sommerakademie hat wieder versucht, Geflüchtete dabei zu unterstützen. Besonders die Themen Ausbildung und Arbeit standen dabei in diesem Jahr im Fokus. Die Teilnehmer aus Pakistan, Uganda, Kongo, Ukraine oder Nigeria nahmen an 4 aufeinanderfolgenden Tagen an Workshops teil. Dort gab es beispielsweise ein Bewerbungstraining oder eine Stadtführung durch München. Die Teilnehmenden waren alle sehr engagiert und mit großer Begeisterung dabei, lobte die Projektkoordinatorin Monika van Waveren im Anschluss an das Kolping-Kooperationsprojekt. Rein in die Ausbildung. Im September haben 18 Jugendliche eine neue Ausbildung bei den Kolping-Ausbildungszentren München begonnen. Die neuen Azubis sind in den nächsten Jahren in den Bereichen Gastronomie, Küche, Gartenbau und Hauswirtschaft tätig. Während ihrer gesamten Ausbildung werden die neuen Azubis sozialpädagogisch begleitet und unterstützt und somit auf das spätere Berufsleben vorbereitet. Kolping wünscht allen einen guten Start ins Berufsleben und viel Spaß in den einzelnen Betrieben. Und die Nachrichten gibt es immer auch zum Nachlesen auf münchner-kirchenradio.de.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde, Veranstaltungstipps.
Mit Simon Vornberger. Die Diözesanwallfahrt 2019 beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema 50 Jahre Kolping Internationalität. Wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Die Wallfahrt am 3. Oktober beginnt um 9.15 Uhr am Rathaus in Gräfelfing und führt von dort knapp 2 Kilometer nach Planegg ins Kloster Maria Eich. Im Gottesdienst spielt die Band Vision. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann alternativ zum Fußweg ab Gräfelfing auch direkt den S-Bahnhof Planegg anfahren. Von dort ist es nur 0,5 Kilometer nach Maria Eich. Hilfe, die ankommt. Im Oktober findet im Kolping-Ausbildungshotel St. Theresia in München wieder eine Blutspendeaktion statt. In Kooperation mit dem FT Gern, dem Roten Kreuz München Bereitschaft West 1 und dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes wird am 22. und 23. Oktober zwischen 16 und 20 Uhr zur großen Blutspende aufgerufen. Wer spenden möchte, soll auf jeden Fall einen Ausweis mitbringen und im Vorfeld ausreichend trinken. Gelassen und ruhig statt genervt und gestresst. Der Basiskurs KESS erziehen möchte Eltern im Umgang mit ihren Kindern unter die Arme greifen. Sie haben die Gelegenheit, die Beziehung zu ihrem Kind neu in den Blick zu nehmen und das Miteinander zu stärken. Was braucht mein Kind? Warum verhält es sich manchmal unmöglich? Und wie kann ich angemessen darauf reagieren? Wie kann ich Konflikte entschärfen und Probleme konstruktiv lösen? Der Kurs besteht aus insgesamt 5 Abendeinheiten. Er findet jetzt im Herbst in Assling im Landkreis Ebersberg statt und kostet 58 Euro pro Person bzw. 83 Euro pro Paar. Anmelden kann man sich online auf der Homepage des Kolpingwerk Diözesanverbandes. Mit Gottes Segen in die Ausbildung starten. Wer das möchte, kann am 1. Oktober zum Gottesdienst Prayer for Future in St. Bonifaz nahe des Münchner Königsplatzes kommen. Der Gottesdienst richtet sich speziell an Jugendliche in der Ausbildung. Er beginnt um 10 Uhr. Initiatoren des Gottesdienstes sind die Handwerkskammer, der BDKJ, der Evangelische Dienst in der Arbeitswelt KDA, die Evangelische Jugend München und die Kolping-Jugend im Diözesanverband München und Freising.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.